Ja, guten Morgen auch nochmal von mir und willkommen im Christusforum Kiel und nochmal hallo an alle, die den Podcast hören. Ja, wir befinden uns immer noch in unserer Predigtreihe über den Herrn Jesus Christus und das heutige Thema, wie ihr unschwer erkennen könnt, weil es hinter mir groß an der Wand steht, ist Jesus und der Heilige Geist. Und als ich in der Notion gesehen habe, dass ich dieses Thema habe, da hatte ich innerlich so eine Art kleinen Panikanfall, weil ich gedacht habe, wow, wo soll ich denn da anfangen? Und ich denke, das hat damit zu tun, wer der Heilige Geist ist, und zwar Gott. Und damit ist das Thema heute Gott und immer noch die Frage, wo soll ich denn anfangen? Und deswegen fange ich mit einer Bibelstelle an, die uns auch genau das sagt, wer der Heilige Geist ist, nämlich Gott. Und zwar in Apostelgeschichte 5. Könnt ihr mal mit aufschlagen? Ich mache die Bibelstellen auch an die Wand, aber ihr könnt auch, wenn ihr wollt, immer mit aufschlagen. Und zwar einfach zum Einstieg, wer der Heilige Geist überhaupt ist. Und zum Kontext der Stelle, da befinden wir uns zu der Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem, kurz nach Pfingsten. Die ist gerade gegründet worden. Und damals herrschte eine sogenannte Gütergemeinschaft. Das heißt, alle haben ihren Besitz verkauft. Und das, was sie von dem Besitz, den Erlös, haben sie den Aposteln gebracht. Und damit die Gemeinde alle miteinander versorgen kann. Und da war auch ein Ehepaar dabei, Ananias und Sapphira. Die haben auch ihr ganzes Feld verkauft und was sie auch immer noch hatten, haben aber nicht alles vor die Apostel gebracht, aber sie haben behauptet, sie hätten alles gebracht. Und daraufhin sagt Petrus ihnen, dass sie gerade nicht versuchen, ihn anzulügen oder irgendwelche anderen Menschen, sondern den Heiligen Geist und damit Gott. Es ist eine sehr dramatische Situation gewesen und ich will da jetzt eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen, aber hier eine Bibelstelle, um uns zu zeigen, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Und der Heilige Geist ist Gott. Und ja, ich denke, dass es nicht möglich ist, in dieser knappen Zeit, die wir haben und auch aufgrund der Tatsache, dass ich nicht alles über dieses Thema weiß und ich glaube, niemand weiß alles wirklich über dieses Thema, weil dann könnte man ja Gott einfach mal so erklären, dass es dazu kommen wird, dass ich heute Sachen weglassen werde und nicht erwähnen werde. Und vielleicht werden einige denken, okay, eigentlich gehört das ja auch noch zu dem Thema Heiliger Geist. Aber wie gesagt, wir werden uns heute nicht wirklich alles anschauen, was den Heiligen Geist betrifft. Stattdessen habe ich mir überlegt, wo ist das Wirken des Heiligen Geistes mir wichtig geworden in meinem Leben? Und da ist ein Bereich gewesen, wo mir das aufgefallen ist, dass mir das wichtig gewesen ist. Und ich will heute mit euch mit diesem Bereich anschauen, wo der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und zur Einleitung möchte ich ein bisschen was aus meinem Leben erzählen und euch erzählen, warum mir das wichtig geworden ist, dieses Thema. Und was das überhaupt mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und die Geschichte ist eigentlich relativ unspektakulär. Den ungefähren Ablauf werden auch viele nachvollziehen können, die selber im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Das ist eigentlich eine relativ typische Geschichte. Meine Eltern sind beide gläubige Christen. Und ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen worden, ich bin auch im christlichen Kindergarten gewesen und dementsprechend auch so erzogen worden. Wobei man sagen muss, dass meine Eltern immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass alles freiwillig ist, was mit dem Glauben zusammenhängt. Also sobald ich alt genug war, durfte ich auch zu Hause bleiben, musste sonntags nicht mit in die Gemeinde. Für mich persönlich war es aber immer so, dass dadurch, dass ich so erzogen wurde und dass ich auch im christlichen Kindergarten gewesen bin, dass für mich irgendwie nie so ein Zweifel daran bestand, dass es einen Gott gibt und dass der existiert. Das reicht allerdings nicht, einfach nur zu wissen, dass es einen Gott gibt und dass der existiert. Und das habe ich auch später verstanden. Und zwar so mit 19 Jahren habe ich dann verstanden, auf zwar noch sehr kindliche Art und Weise, aber dass ich ein Sünder bin und dass ich einen Retter brauche. Und deswegen habe ich dann auch den Herrn das erste Mal bewusst dafür gedankt, dass er für mich gestorben ist. Und das war so der Punkt, ab dem der Glaube für mich eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Aber dann kamen die Teenagerjahre und jetzt kommt der Teil, den auch sehr viele, die in christlichen Elternhäusern aufgewachsen sind, nachvollziehen können. Vielleicht der ein oder andere. Ich habe mich immer mehr von Gott entfernt. Ich bin irgendwann nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Also als ich 18 war, bin ich fast gar nicht mehr mitgegangen. Ich habe auch nicht viel Bibel gelesen, eigentlich fast gar nicht und habe nur selten gebetet. Ich habe aber nie daran gezweifelt, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ich bin immer davon ausgegangen, auch wenn ich nicht alles wusste, was da drin steht, konnte ja auch nicht so sein, habe ja nicht drin gelesen. Mir war aber immer klar, dass es nur eine Möglichkeit gibt, errettet zu werden, und das ist, wenn man an den Herrn Jesus Christus glaubt. Woran ich gezweifelt habe, war meine eigene Errettung. Ich habe daran gezweifelt, ob ich überhaupt wirklich errettet bin, weil ich habe zu dem Zeit einen Lebensstil gelebt, der war eher so wie der meiner ungläubigen Klassenkameraden, als ansatzweise wie das, wie ein Christ leben soll. Ich habe daran gezweifelt, ob ich wirklich errettet bin. Ich habe gedacht, zeitweise könnte es sein, dass ich wieder verloren gegangen bin, oder könnte es sein, dass ich überhaupt errettet bin. Und naja, ich habe von meiner Gemeinde gelernt, dass das überhaupt gar nicht geht, wieder verloren zu gehen. Aber selbst wenn das mir, wenn ich das geglaubt habe, wie gesagt, ich habe es in der Bibel nicht nachgelesen, ich habe das dann einfach von den Leuten übernommen, habe ich daran gezweifelt, ob ich überhaupt errettet bin. Und ich kann euch sagen, das ist ein richtig unangenehmes Gefühl. Das ist keine Lappalie, das ist nichts, womit man irgendwie ein angenehmes Leben führen kann. Ich bin irgendwann mal abends nach Hause gefahren von einer Party, und als ich auf meinem Fahrrad war, habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen Unfall habe, weiß ich nicht, wo ich hinkomme. Wenn der Fahrradunfall dementsprechend wuchtig genug ist. Wüsste ich nicht, wo ich hinkomme. Und ich kann euch sagen, das ist nicht schön. Und deswegen möchte ich mich heute mit diesem Thema mit euch gemeinsam auseinandersetzen. Und zwar mit der Tatsache, wie die Errettung überhaupt läuft, was das überhaupt ist, wie das funktioniert. Und mit der Gewissheit eben dieser Errettung und wie die zustande kommt. Und es hat sehr viel mit unserem Thema heute zu tun, weil das ein Wirken des Heiligen Geistes ist, und wir werden das gleich auch sehen. Wir werden sehen, dass der Heilige Geist da eine sehr entscheidende Rolle spielt. Und um das Problem, was ich eben so ein bisschen beschrieben habe, genauer zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang eines Lebens eines Christen gehen, und zwar zur Bekehrung. Das Leben eines jeden Menschen, bis auf das von Adam und Eva, beginnt mit der Geburt. Durften wir ja gerade auch feiern, dass das mal wieder passiert ist. Und jeder von uns hat das irgendwie mal unbewusst durchgemacht, mindestens. Und das Leben eines Christen beginnt mit einer Wiedergeburt. Und die wird uns im Johannesevangelium beschrieben, und zwar in Kapitel 3. Und das würde ich gerne mit euch lesen. Ich schlage auch selber mit auf, dann habe ich ungefähr so ein, kann ich ungefähr abschätzen, wie lange man braucht. Genau. Ich lese vor Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm, also zu Jesus, bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also kurze Situationsbeschreibung. Nikodemus, das ist ein hoher Schriftgelehrter, auch sehr angesehen in seinem Volk damals in Israel, der kommt zum Herrn Jesus und sagt ihm, dass er denkt, dass der Herr wirklich ein Prophet ist, weil das, was er tut, das könnte sonst niemand tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und der Herr antwortet Nikodemus auf eine Frage, die Nikodemus gar nicht gestellt hat. Er antwortet auf die Frage, wie es sein kann, dass man Gottes Reich sehen kann. Und das ist eine einfache Beschreibung dafür, beziehungsweise eine nicht einfache Beschreibung dafür, was es heißt, ewiges Leben haben zu dürfen. Und der Herr sagt, dass man das tun kann, indem man wiedergeboren wird. Und Nikodemus, der versteht das nicht so ganz und fragt nach. Und antwortet auf die Frage, die er gar nicht gestellt hat, folgendermaßen. Das sind die Verse 4 bis 8, da ist auch die Antwort des Herrn mit drin. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus Geist geboren ist. Nikodemus stellt hier eine völlig legitime Frage. Ich meine, den Begriff Wiedergeburt, die Leute, die irgendwie aus christlichem Umfeld kommen, kennen diesen Begriff und haben damit schon zu tun gehabt. Aber wenn ich das noch nie in meinem Leben gehört hätte und jemand kommt zu mir und sagt, ja, wenn du ewig leben willst, musst du wiedergeboren werden, dann würde ich auch sagen, hä, wie das denn? Also das ist ja biologisch nicht möglich irgendwie. Und Nikodemus stellt genau diese Frage. Und der Herr macht ihm klar, es geht nicht um eine körperliche Wiedergeburt, sondern es geht darum, dass ein Mensch durch den Heiligen Geist neu geschaffen wird im Inneren. Das ist eine Antwort, aber die ist noch ein bisschen abstrakt. Und ja, abstrakt, das ist so ein Wort, das sage ich, wenn ich schlau klingen will, aber etwas nicht verstehe, dann sage ich abstrakt. Und Nikodemus, der findet das ja auch ein bisschen abstrakt und deswegen fragt er weiter nach, weil er das immer noch nicht so ganz verstanden hat. Und wie gesagt, ich kann das an dieser Stelle auch verstehen. Vers 9, da sagt Nikodemus antwortet und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Und dann antwortet ihm der Herr folgende Sätze, das sind die Verse 10 bis 16. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, wie kann ein Mensch ewiges Leben bekommen? Wie kann er errettet werden? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wissen Sie, wir haben alle ein Problem. Und Nikodemus hatte das gleiche Problem. Wir haben alle von Geburt an das Problem, dass wir in einem Zustand leben, in dem wir von Gott getrennt sind. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, außer dass wir schon dieses Problem haben, ist, dass wenn dieses Leben hier zu Ende ist, egal auf welche Art und Weise, dann werden wir alle einmal vor Gott stehen und uns für das verantworten müssen, was wir hier getan haben. Und da ist kein Unterschied. Alle Menschen sind schuldig, alle Menschen haben gesündigt, wenn es um Gottes Maßstäbe geht, sind wir alle schuldig geworden vor ihm. Und es gibt nur diesen einen Weg zurück und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, der Mensch geworden ist und sein Leben hingegeben hat, damit wir ewig leben dürfen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir ihm glauben und wenn wir Buße tun. Buße, das ist ein altes Wort, das hat nichts mit Bußgeld zu tun. Da geht's um Umdenken. Da geht's um eine Umkehr. Da geht es darum, dass man versteht und erkennt, dass man in seinen Lebenswegen, ja nicht nur in irgendwelchen einzelnen Taten, sondern in seinem ganzen Lebensweg, die man bisher gegangen ist, schuldig geworden ist vor Gott. Jeder Mensch, der diese Umkehr noch nicht erlebt hat, der geht einen Weg, wo viele schlimme Dinge getan werden, aber ein Weg, der an sich vor Gott falsch ist. Und von diesem Weg muss man umkehren, man muss umdenken. Ein Christ sündigt, ein Christ geht auch manchmal falsche Wege, aber trotzdem ist sein Leben davon gekennzeichnet, dass er diese Umkehr erlebt hat und dass er immer wieder zu dieser Umkehr kommt von seinem alten Lebensweg. Und wenn man das tut, wenn man erkennt, dass man Sünder ist vor Gott und dass man umkehren muss, dann bekommt man von ihm ewiges Leben, wenn man auf das Werk des Herrn vertraut, wenn man erkennt, dass man auch nichts tun kann, was das, was man getan hat, wieder gut machen kann, wenn man erkennt, dass es kein Werk gibt, das einen vor Gott rechtfertigen kann, außer das, was der Herr Jesus selber getan hat. Nämlich am Kreuz zu sterben, damit er die Strafe tragen kann, die wir verdient hätten. Und so kann man ewiges Leben bekommen. Und wenn das bei einem Menschen passiert, wenn ein Mensch zur Umkehr kommt und an den Herrn glaubt, dann ist das ein Wirken des Heiligen Geistes, wie das hier steht. Dann ist das Ergebnis dieser Wiedergeburt. Das Wirken des Heiligen Geistes bringt uns zur Umkehr und zum Glauben an den Herrn. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Aber damit ist das Wirken des Heiligen Geistes an einem Christen noch nicht vorbei. Denn die Bekehrung ist ein Moment, der Anfang im Leben eines Christen, aber es geht danach weiter. Und die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist in einem Christen, der wiedergeboren wurde, in diesem Christen wohnen bleibt. Und das können wir nachlesen, Galater 3, Vers 2, nur zum Kontext. Der Galaterbrief, den hat Paulus an eine Region geschrieben, wo relativ viele Gemeinden waren, die in der Gefahr waren, zu denken, sie müssten zusätzlich zu dem, was der Herr für sie getan hat, noch irgendwelche Werke tun. Dass sie zusätzlich dazu noch irgendwie sich beschneiden machen lassen müssten oder irgendwelche Feste feiern müssten, wie es halt im Judentum üblich war. Und Paulus sagt ihnen effektiv, nein, das ist nicht so. Ihr seid aus Gnade errettet, nicht aus Werken. Und allein das, was der Herr getan hat für euch, das zählt. Und dann sagt er ihnen folgenden Satz. Dies allein will ich von euch lernen, habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Und das ist eine rhetorische Frage. Er meint, natürlich habt ihr den Geist aus Glauben bekommen und nicht aus irgendwelchen Werken, die ihr getan habt. Und das heißt umgekehrt, jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Jeder, der errettet ist, hat den Heiligen Geist. Das heißt aber auch umgekehrt, nur wer den Heiligen Geist hat, ist wirklich errettet. Das steht in Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, das ist einmal das Ganze von zwei Perspektiven betrachtet und bedeutet nichts anderes, als dass jeder, der errettet ist, der Gott gehört, den Geist Gottes hat. Ich finde es übrigens cool in Römer 8, Vers 9, dass da Christi Geist und Gottes Geist praktisch synonym verwendet wird. Das ist auch nochmal so eine schöne Stelle, wo man die Dreieinheit drin hat. Da hat man einmal den Vater, den Sohn und dann den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist nicht nur der Geist des, also nicht nur der Geist des Vaters, sondern auch Christi Geist. Fand ich nochmal so cool an dieser Stelle. Aber das ist jetzt erstmal einfach Fakt. Jeder, der errettet ist, hat den Heiligen Geist. Und vielleicht denkst du dir, okay, das ist gut zu wissen. Vielleicht fragst du dich aber auch, was genau bedeutet das denn jetzt für mein Leben, dass der Heilige Geist in mir wohnt und bei mir bleibt? Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, der dich interessieren dürfte. Das ist nämlich der Teil, wo ich einen Teil der Antworten auf diese Frage geben möchte. Und wie gesagt, nur ein Teil, weil das ist so unglaublich viel, was der Heilige Geist macht. Also, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall einfach mal in der Bibel anschauen. Und ich möchte jetzt auf einen Teil einsteigen. Und dazu lesen wir wieder ein paar Abschnitte aus dem Johannesevangelium. Und zwar gehen wir jetzt zu Johannes 14. Der Kontext ist, der Herr kündigt an, dass er weggehen wird von den Jüngern, dass er sie verlassen wird. Und das ist auch die Stelle, wo der Herr dann das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt. Und das ist Johannes 14. Ab Vers 15 bis 18. Das sagt der Herr zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter, an dieser Stelle kann man auch übersetzen mit Fürsprecher oder Tröster oder Beistand. Ich glaube, ich hab Beistand in Klammern hintergeschrieben, weil ich fand das Wort einfach so cool an dieser Stelle. Werde ich euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Der Herr erklärt hier an dieser Stelle, dass er die Jünger physisch verlassen wird. Also er wird körperlich nicht mehr anwesend sein. Also es muss ja damals richtig cool gewesen sein, also wenn man den Herrn direkt bei sich hat und ihn einfach fragen kann und er gibt einem so direkt die Antworten. Und der Herr war ja auch wichtig für die Jünger und das war für sie ein schwerer Schlag, dass sie erfahren haben, dass er gehen wird. Weil er war es, der sie bisher durch alles durchgebracht hat. Er war es, der ihnen immer alles gesagt hat, was sie wissen mussten. Er war es, der sie gelehrt hat, der sie bewahrt hat, der sie beschützt hat und ihnen das gegeben hat, was sie brauchen. Und jetzt sagt er, dass er weggehen wird. Aber der Herr sagt, dass er dafür, dass er gehen wird, den Heiligen Geist schicken wird. Und dass er derjenige dann ist, der sich um die Jünger kümmert. Und das ist eigentlich richtig cool, weil so wie der Herr den Jüngern beigestanden hat zu dieser Zeit und so wie er immer für sie da war, dann ist der Heilige Geist jetzt für uns da. Und er ist bei jedem von uns. Damals war es so, dass der Herr immer nur bei, also der war ja als Mensch auf der Erde, das heißt, er konnte immer nur bei ein paar Leuten auf einmal sein. Dadurch, dass der Heilige Geist gekommen ist, ist Gott jetzt bei jedem von uns, die wir errettet sind, bei jedem Einzelnen. Das ist erst dadurch möglich geworden. Und ihr habt ja auch schon gehört, dass der Heilige Geist auch der Geist Christi ist. Das bedeutet effektiv, dass unser Herr, deswegen schreibt er ja auch, ich komme zu euch, bei jedem Einzelnen von uns ist. Und zwar in Ewigkeit, wie er das hier geschrieben hat. Das heißt, dass es nicht einfach irgendwie so abläuft, dass Gott uns rettet und dann sind wir auf uns allein gestellt. Also so nach dem Motto, okay, du bist jetzt errettet, jetzt musst du weiterleben und jetzt sieh mal zu und mach was draus. Sondern Gott kümmert sich ab dem Zeitpunkt, von dem Zeitpunkt an um uns und um das, was wir brauchen. Wir sind dadurch nie wieder auf uns allein gestellt. Auch wenn sich das manchmal so anfühlt, auch wenn man mal einsam sein kann, es ist tatsächlich Fakt, dass wir dadurch, dass der Heilige Geist bei uns ist, nie wieder alleine sind, sondern Gott selbst bei uns ist. Die ganze Zeit. In Ewigkeit. Und ich finde es krass, weil wenn man sich anguckt, was es heißt, dass Gott selbst sich um uns kümmert, dann kann einem das echt richtig, richtig coole Ruhe und richtig coolen Frieden geben, weil wenn man sich anguckt, wie der Herr mit den Jüngern umgegangen ist und was er für sie getan hat, dann können wir Parallelen auch dadurch ziehen, was Gott jetzt mit uns machen kann. Und zwar ist es was, worauf ich hinaus möchte, das in Johannes 17 steht. Das könnt ihr da nachlesen. Da geht es darum, was es heißt, von Gott bewahrt zu sein, was es heißt, dass sich der Herr um einen kümmert. Johannes 17, das ist kurz nachdem der Herr ankündigt, dass er weggehen wird, da spricht er das Gebet zum Vater für seine Jünger. Und dann sagt er folgendes, Johannes 17, ab Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Es geht mir darum, dass es eine Parallele ist zwischen dem, was der Herr damals für die Jünger gemacht hat und dem, was er heute für uns macht durch den Heiligen Geist. Der Herr hat gesagt, dass er sie alle bewahrt hat und alle seine Jünger haben es geschafft, sind nicht verloren gegangen, bis auf Judas, der eigentlich gar nicht wirklich geglaubt hat, der eigentlich gar kein echter Jünger war. Der Herr hat sie alle bewahrt. Der hat gemacht, dass sie nicht verloren gegangen sind. Und das sehen wir daran, dass wir sehen können, dass die Jünger selber nicht so einen starken Glauben hatten. Ich meine, an wie vielen Stellen sagt der Herr ihnen was davon, dass sie kleingläubig sind und dass sie mehr Glauben brauchen und an wie vielen Stellen versagen die Jünger? Die hatten keinen starken Glauben. Die waren nicht irgendwie selber so drauf, dass sie sich bewahren konnten. Ich meine, guckt euch Petrus an. Der sagt noch selber, kurz bevor der Herr gekreuzigt wird, ja, und wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Dann sagt der Herr ihm, das könnt ihr Lukas 22, Vers 32 nachlesen, ich schlage das jetzt nicht alles auf, aber das steht da, dass der Herr ihm sagt, dass Petrus, ich habe für dich gebetet. Der Herr sagt zu Petrus, dass er für ihn gebetet hat, damit sein Glaube nicht aufhört. Und tatsächlich, Petrus versagt, Petrus verleugnet den Herrn, aber er kehrt um. Und ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass das nicht aufgrund der Tatsache war, dass Petrus so ein cooler Typ war und es so drauf hatte, sondern weil der Herr ihn bewahrt hat. Und so wie der Herr seine Jünger während seiner Zeit auf der Erde bewahrt hat, so bewahrt er uns heute auch durch den Heiligen Geist. Das gilt für uns auch. Das sagt er ja auch hier, dass der Vater uns bewahren soll, so wie er seine Jünger bewahrt hat und so wie er sie durch diese Welt durchgeführt hat. Und die Antwort auf die Frage, die ich mir damals so oft gestellt habe, ja, diese Frage, ob ich es schaffe, diesen Weg mit dem Herrn bis zum Ende zu gehen, ob ich das überhaupt hinkriege oder ob ich ihn nicht auf dem Weg verloren gehen könnte, ist nein. Ein Christ, der wiedergeboren ist und den Heiligen Geist hat, der kann nicht mehr verloren gehen, weil er durch den Geist bis zum Ende bewahrt wird, weil der Geist bei ihm bleibt in Ewigkeit. Und so wie der Herr seine Jünger bis zum Ende bewahrt hat, bewahrt er uns auch bis zum Ende. Wir werden von Gott errettet, wir bleiben durch Gott errettet. Wir bleiben nicht errettet, weil wir Gott irgendwie total treu sind und ihm niemals verlassen würden, sondern wir bleiben errettet, weil er uns nicht verlässt, weil er uns bis zum Ende durchbringt. Wir werden von Gott errettet und wir bleiben durch Gott errettet. Durch den Heiligen Geist sind wir als Eigentum Gottes versiegelt und durch ihn sind wir bewahrt. Es gibt dazu eine coole Stelle, die steht im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 1, Vers 21 bis 22, da steht, der uns aber auch mit euch befestigt, Ja, er befestigt uns in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und uns das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Das Siegel kann man sich so vorstellen, das ist wie ein Schutz, den man auf einen Brief draufknallt, damit er nicht von dem Falschen geöffnet wird. Und damals war es sicherlich so, dass das Siegel von Menschen geöffnet werden konnte. Aber jetzt stellt euch ein Siegel von Gott vor. Ein Siegel von Gott auf etwas drauf, das nicht geöffnet werden soll. Dann kann das auch nicht mehr geöffnet werden. Und das andere Bild ist tatsächlich das Unterpfand des Geistes, das hier verwendet wird. Das ist praktisch, damals war es Sitte, dass wenn man ein Geschäft zwischen zwei Parteien abgeschlossen hat, dass man eine Anzahlung gibt, um zu garantieren, dass das Geschäft auch so durchgeführt wird. Und diese Anzahlung ist der Heilige Geist, der hier als Garant dafür dargestellt wird, dass wir auch ans Ziel kommen, nämlich das ewige Leben. Und Gott ist treu. Gott setzt seine Versprechen um. Und wenn er sagt, dass er uns nicht verlassen wird und dass der Heilige Geist bei uns bleibt in Ewigkeit, dann ist es auch so. Auch wenn wir zeitweise untreu sind, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir versagen, er wird uns nicht verlassen und uns bewahren. Bis zum Ende dieses Lebens. Wisst ihr, in der Bibel stehen krasse Sachen. Da steht sowas wie das hier, in 1. Korinther 15, Vers 1 bis 2. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Das ist eine heftige Stelle. Und wenn ich nur diese Stelle kennen würde und nur wüsste, dass das in der Bibel stehen würde, dann würde ich denken, ja, das heißt ja hier, wenn ich bis zum Ende durchhalte. Und dann würde ich sagen, ja, es kann sein, dass ich wieder verloren gehen würde. Und ich würde sagen von mir, das würde aber auch passieren, weil ich versage und ich bin Gott auch mal ungehorsam. Das kann ich sagen, weil ich selbst erlebt habe. Ich bin Live-Zeuge gewesen von diesen Geschichten. Ich würde das sagen. Aber da steht auch dieser andere Satz. Da steht auch, der euch befestigt in Christus. Das heißt, es ist von ihm abhängig und nicht von mir. Und das ist gut. Gott hat dieses Versprechen gegeben, dass wer errettet ist, wer sein Kind ist, von ihm bewahrt wird und dass derjenige von ihm niemals verlassen wird und durch den Heiligen Geist durchgebracht wird bis zum Ende. Und das hat er gesagt und hat auch diese Stellen gesagt. Und ich sage euch, das ist gut. Es ist gut, dass das von Gott abhängig ist, dass wir das bis zum Ende schaffen und nicht von uns. Und wenn das nicht so wäre, dann hätten wir alle ein riesiges, gigantisches, megalomanisches Problem. Weil unsere Errettung dann von unserer Treue abhängig wäre. Und jedes Mal, wenn wir in Prüfungen und Versuchen geraten würden, und jeder Christ gerät in Prüfungen, jeder Christ gerät in Versuchungen und jeder Christ kommt zu dem Punkt, wo Situationen in seinem Leben sind, die schwierig sind und wo er nicht weiß, ob er das schafft. Jedes Mal, wenn wir in diese Situation geraten würden, müssten wir uns fragen, ob wir es diesmal auch schaffen würden, treu zu bleiben und am Ende den Weg noch mit Gott zu gehen. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir wieder in alte Sünden zurückfallen, müssten wir uns fragen, ob es nicht das eine Mal zu viel gewesen ist, ob es nicht dieses Mal das gewesen ist, was uns von Gott trennen könnte. Aber dem Herrn sei Dank kann weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn in Ewigkeit. Amen. Es steht in Römer 8, Vers 38 bis 39. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, damit das in den Text reingeht. Und dieser Umstand, diese Tatsache, dass Gott seine Kinder, seine Erretteten bis zum Ende nicht verlässt und sie auch nicht verloren gehen lässt, diesen Umstand nennt man allgemein Heilssicherheit. Das ist, was das steht eigentlich so, also dieser Begriff steht in der Bibel gar nicht drin, aber es beschreibt ganz gut das, was ich gerade euch zeigen wollte, dass wir diese Sicherheit haben, dass Gott uns bis zum Ende durchbringt und dass es seine Treue ist, die uns bewahrt und nicht unsere eigene. Das war ein Problem, das ich damals hatte, wo ich mich gefragt habe, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, ich habe es ja nicht in der Bibel nachgelesen, ich habe es nur von irgendwelchen Leuten gehört und es ist immer nicht so gut, wenn man sich nur auf das verlässt, was Leute einem sagen, aber das konnte ich tatsächlich so in der Bibel wiederfinden. Das andere Problem war die Angst oder die Frage, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin. Also diese Gewissheit, das Wissen um die eigene Errettung. Und es gibt ein Wort, das das beschreibt. Das Wissen um die eigene Rettung, das ist die Heilsgewissheit, auch das steht nicht in der Bibel. Aber ich finde es gut, diese beiden Begriffe zu verwenden, weil man das trennen muss. Es gibt einen Unterschied zwischen Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Und wenn man darüber diskutiert, dann muss man das auseinanderhalten, sonst kommt es zu Verwirrung. Das Problem an der Heilsgewissheit an sich ist, dass es eine sehr individuelle Geschichte ist. Es ist ja das eigene Wissen um die Errettung. Und das kann niemand von außen geben und das kann auch niemand von außen wissen. Man kann nicht von außen wissen, ob jemand errettet ist oder nicht. Man kann das sehen, wenn jemand sich verändert und wenn Gott was in dem Leben von Menschen macht. Aber man kann nicht jetzt von außen sehen, ist dieser Mensch errettet oder nicht. Und es ist auch immer eine sehr individuelle Geschichte, wie das zustande kommt, dass jemand Angst um seine eigene Errettung hat. Wenn jemand Probleme mit seiner Heilsgewissheit hat. Das Gute ist, ich weiß, woran es bei mir damals lag. Wie gesagt, ich war auch da live dabei und Zeuge dieser ganzen Geschichte. Und bei mir war es, dass ich ein Leben an Gottes Willen vorbeigeführt habe. Wisst ihr, die Heilssicherheit, ich habe auch damals daran geglaubt, dass das so ist, war immer was, worauf ich mich ausruhen wollte. Das war immer was, das habe ich benutzt, um zu sagen, ist ja nicht schlimm, ich bin jetzt errettet, ich kann jetzt machen, was ich will. Es steht ja auch so da. Und statt mich mit meinen wirklichen Problemen, die ich damals hatte, auseinanderzusetzen und zu gucken, woran das überhaupt liegt, habe ich immer sehr gerne darüber diskutiert. Also die Leute, die mich in meinem ersten Jahr im JET erlebt haben, haben das noch so ein bisschen in Erinnerung. Das war immer so mein Lieblingsthema, worüber ich diskutiert habe. Ne? Aber es war eine Sache, worauf ich mich ausruhen wollte. Und das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sollen darin ruhen und auf den Herrn vertrauen. Wir sollen nicht Angst haben, dass wir verloren gehen. Aber es ist nicht so ein Zweck der Sache, dass wir uns darauf ausruhen und einfach leben, wie wir wollen. Also nochmal, es ist eine Sache, in der sollen wir ruhen, aber wir sollen uns nicht darauf ausruhen. Und wisst ihr, wenn man so lebt wie ich damals, und das war nicht einfach, ich habe hier so meine Lieblingssünden, damit habe ich Probleme, sondern das war einfach ein komplettes Leben, wo Gott dann irgendwann, wo der Punkt war, wo ich mich gefragt habe, ob Gott überhaupt noch eine Rolle in meinem Leben spielt. Wenn man ein Leben führt, das so ist, dann kann es sein, dass selbst wenn man errettet ist, dass man seine Heilsgewissheit verliert. Und das mit dem, selbst wenn man errettet ist, das sage ich, weil es sein kann, dass ein Christ so einen falschen Weg geht. Es kann sein, dass jemand, der errettet ist, auf falsche Wege gerät. Das beste Beispiel zum Beispiel ist Jona, der ist jetzt kein Christ, aber das ist ein Mensch, der ist den Weg mit Gott gegangen, der hat von Gott Aufträge bekommen und war sogar Autor in der Bibel. Und der ist, als Gott ihm das gesagt hat, geh mal nach Ninive, ist er genau in die andere Richtung abgehauen. 180 Grad Wendung. Es ist möglich. Aber was uns die Geschichte von Jona auch lehrt, Gott sorgt dafür, dass Jona am Ende ans Ziel ankommt, nämlich nach Ninive. Da hat noch ein Fisch eine Rolle gespielt und ein bisschen Sturm, aber das könnt ihr auch selber nachlesen. Also wenn man so einen Weg geht, kann es sein, dass man an der Echtheit seiner Errettung zweifelt. Vielleicht sogar zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Man weiß es nicht, man kann es von außen leider nicht so einfach sagen. Wenn man einen Weg in Ungehorsam geht, kann es sein, dass man seine Heilsgewissheit verliert. Und es macht Sinn. Es macht Sinn, wenn wir uns schauen, wie das biblisch entsteht. Weil diese Gewissheit des Heils ist was die Bibel kennt. Aber das kommt auf eine ganz bestimmte Art und Weise zustande. Das steht in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Auch hier wieder, unser Thema ist ja heute der Heilige Geist, sehen wir, dass die Gewissheit um die Errettung ist etwas, was der Heilige Geist uns gibt und auch etwas, das wir brauchen. Der Heilige Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das kann sich auf viele verschiedene Art und Weisen zeigen. Da will ich jetzt überhaupt keine Schablone anlegen. Also ich habe von Leuten gehört und auch selber mal erlebt, dass sie mal irgendwie Sachen in der Bibel gelesen haben, wie eben Johannes Kapitel 3 und dann plötzlich einfach wussten, obwohl sie vorher Zweifel hatten, ich bin jetzt errettet. Ich weiß das einfach. Es kann sich auch ganz einfach darin zeigen, dass Gott unsere Verhaltensweisen ändert, dass Gott in unserem Leben wirkt, dass Früchte des Heiligen Geistes entstehen, wie es im Galaterbrief steht, dass Gott unseren Charakter verändert und wir immer so werden, mehr werden, wie er möchte. Wie gesagt, es kann sich an verschiedenen Dingen zeigen, aber es ist auf jeden Fall ein Wirken des Heiligen Geistes, uns zu geben, was wir brauchen, nämlich die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt aber ein Problem. Und das Problem, in dem Fall damals war ich das, was können wir sein? Wir können den Geist nämlich dämpfen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 steht, den Geist unterdrückt nicht, beziehungsweise dämpft nicht. Auch da kann man wieder verschiedene Übersetzungen nehmen. Und ich glaube, ich habe das damals gemacht, weil ich habe gewusst, dass das, was ich getan habe, falsch war. Ich bin einen Weg gegangen, der war in Ungehorsam zu Gott. Und ich habe aber immer wieder, wenn Gott mir das klar machen wollte, dass ich gerade einen falschen Weg gehe, habe ich das ignoriert. Ich habe einfach gemacht, was ich will. Das Problem ist, dass wenn man dann diese Stimme dämpft, die einem sagt, dass man gerade Sachen ziemlich falsch macht und ziemlich daneben liegt, dass das auch zur Folge hat, dass man die Stimme dämpft, die einem sagt, dass man errettet ist. Und dann stand ich allein da und konnte von mir selbst bezeugen, dass ich errettet bin. Das ist nicht sehr effektiv, kann ich euch sagen. Wenn das so ist, wenn man in diese Situation gekommen ist, dann ist der einzige Weg, zum Herrn umzukehren und wieder neu den Weg mit ihm zu gehen. Buße zu tun. Wieder dieses alte Wort, aber umzudenken. Umzukehren, wieder neu den Weg mit dem Herrn zu gehen und ihn zu bitten, dass er einem neu diese Gewissheit schenkt, dass man errettet ist. Und das auch zu sagen. Das war das Einzige, was bei mir geholfen hat. Diese ganzen Diskussionen haben nichts gebracht. Ich habe mit Leuten diskutiert. Das waren auch ein paar unangenehme Debatten. Es hat alles nichts gebracht. Es hat erst was gebracht. Ich hatte das erst wieder richtig bekommen, als ich umgekehrt bin. Vielleicht lebst du auch im Gehorsam zu Gott und hast trotzdem Zweifel. Weil ich will nämlich wirklich nicht sagen, dass jeder, der an seiner Errettung zweifelt, gerade einen Weg in Ungehorsam zu Gott geht. Das können auch Anfechtungen sein. Das können auch Situationen in unserem Leben sein, die uns prüfen. Aber auch dann ist der Herr Jesus derjenige, der dir helfen kann. Und zwar hat er uns ja durch den Heiligen Geist einen Beistand gegeben. Er hat uns nach Johannes 14, Vers 26, hat er uns, wie hier steht, einen Beistand gegeben. Ja, der Sachwalter oder Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben diesen Beistand und er soll uns lehren und uns helfen in den Situationen, in denen wir in unserem Leben sind. Und wisst ihr was, das gilt gar nicht mal nur für diese Frage. Das gilt für eigentlich alles, was uns selber in unserem persönlichen Leben betrifft. Haben wir diesen Beistand? Haben wir denjenigen, der uns hilft und uns belehrt, um das zu wissen, was wir brauchen, um ein Leben zu Gottes Ehre zu führen? Und ich möchte nochmal betonen, dass jeder errettete Mensch den Heiligen Geist hat und damit diesen Lehrer. Jeder. Gott gibt uns durch den Heiligen Geist einen Lehrer, der jeden Einzelnen von uns das lehrt, was jeder Einzelne von uns wissen muss für sein eigenes Leben. Das heißt nicht, dass wir alles erfahren, was es jemals zu erfahren gibt und Gott uns wirklich alles lehrt, was man wissen könnte, aber er lehrt uns das, was wir wissen müssen. Ein bisschen was können wir aber auch tun, neben der Tatsache, dass wir Gott bitten können und dass er uns hilft. Hier steht auch, dass der Heilige Geist uns daran erinnert, was der Herr gesagt hat und uns lehrt. Dafür wäre es gut, dass es was gibt, woran er uns erinnern kann. Wie gesagt, ich habe damals keine Bibel gelesen, also gab es auch nicht, woran mich Gott erinnern konnte. Wir können diese Sachen, die wir brauchen, in der Bibel suchen und versuchen zu finden. Wie gesagt, was die Errettung angeht, habe ich jetzt ein paar Stellen genannt. Aber auch bei anderen Sachen. Und das sollten wir schon tun, damit Gott auch was hat, woran er uns erinnern kann. Also wenn du dieses Problem mit der Gewissheit deines Heils hast, obwohl du gerade ein Leben in Gehorsam zu Gott führst, das sollte man nämlich immer prüfen, man sollte immer gucken, führe ich gerade ein Leben, das in Gehorsam zu Gott ist, also anhand der Bibel, nicht anhand von irgendwelchen eigenen Vorstellungen. Wenn das so ist, dann such Gott im Gebet und sag ihm deine Zweifel und sag ihm, dass dich das auch fertig macht. Und schau in die Bibel und suche diese Versprechen, die Gott gegeben hat, wie Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben bekommen wird. Und denk daran, du hast einen Beistand, den Gott dir gegeben hat. Du hast jemanden, der dir helfen kann. Du hast den Heiligen Geist bekommen, wenn du errettet bist, und der wird dich lehren, was du wissen musst. Und sicherlich kann man mit einer Predigt nicht jedem Einzelnen, der Probleme in diesem Bereich hat, also mit der Heilsgewissheit, das geben, was er braucht, weil das, wie gesagt, eine sehr hochindividuelle Geschichte ist. Aber einer hat diese Möglichkeit, und das ist der Herr Jesus Christus. Der gibt uns das, was wir brauchen, geistlich, dadurch, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat und damit die Möglichkeit, das zu wissen und das zu tun, was er von uns gerne möchte und was er uns gerne geben möchte. Und wie gesagt, der Herr hat kein Interesse daran, dass wir die ganze Zeit, wenn wir den Weg mit ihm gehen, Angst haben, dass wir verloren gehen könnten. Der Herr möchte, dass wir diesen Frieden haben. Und er hat uns die Möglichkeit dazu gegeben. Es bleibt noch eins. Wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, noch nie gegangen bist, wenn du noch nie umgekehrt bist und dein Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus gesetzt hast, wenn du dich prüfst und siehst, eigentlich habe ich bisher noch nie irgendwie, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich dem Herrn wirklich vertraut habe, wo ich wirklich umgekehrt bin und ihm mein Leben gegeben habe und du dementsprechend nicht weißt, wo du hinkommst nach deinem Tod, dann ist vielleicht heute noch einmal die Gelegenheit, umzukehren und ein neues Leben mit Gott zu beginnen, indem du ihm deine Sünden bekennst und glaubst, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt, Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist und die Strafe getragen hat, die du eigentlich verdient hättest, weil du gesündigt hast, aber die er auf sich genommen hat und er auferstanden ist. Wenn du umkehrst und das glaubst, dann gilt dieses Versprechen, das nochmal in Johannes 1, Vers 12 steht, so viele ihn, also den Herrn Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, ewige Sicherheit und ewigen Frieden wirst du nur in Jesus Christus finden. Ups. Und egal in welcher Situation du dich befindest, er kann dir helfen, er kann dir das geben, was du brauchst.